Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Rund um die Uhr sind Sie für Menschen mit Sorgen, Nöten, Problemen oder Ängsten am Telefon, auch an den Weihnachtsfeiertagen. Die Mitarbeiter der katholischen Telefonseelsorge hier in Köln. Gerade wenn andere feiern und es manchen Menschen nicht nach Feiern zumute ist, haben Sie ein Ohr für die seelische Not der Menschen. Darüber wollen wir heute sprechen in der Domradio-Beratung. Ich bin Dagmar Peters und freue mich, dass Sie zuhören. Wenn man sich unverstanden fühlt, niedergeschlagen ist, überfordert oder sich gar sinnlos auf der Welt fühlt, dann greifen Menschen zum Hörer und rufen dort an bei der Telefonseelsorge. Annelie Bracke ist zu Gast hier im Domradio von der Telefonseelsorge, von der katholischen hier in Köln. Aber da wollen wir jetzt erstmal schauen, wer sitzt denn da eigentlich am Telefon, Frau Bracke?
Also am Telefon sitzen in der Regel ehrenamtliche Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter. Die sind so zwischen Ende 20 und der Älteste ist bei uns 80. Also in jedem Alter, die kommen aus ganz unterschiedlichen Lebenshintergründen, aus unterschiedlichen familiären oder beruflichen Hintergründen. Die haben alle was gelernt bei uns, also dass sie wissen, wie man das macht, ein Jahr lang eine Ausbildung mitgemacht. Die werden alle regelmäßig begleitet, Supervision nennt man das, also mit Fachleuten, mit Kräften wie mir dann, dass man dann sich zusammensetzt in einer Gruppe und schaut, wie war es, weiter fortgebildet. Und das sind alles vor allem sehr engagierte und tolle Leute.
Das heißt, Sie als Psychologin und Theologin haben da eben, bringen denen das Know-how sozusagen bei, wie sie mit den Situationen am Telefon umgehen können.
Genau. Mhm.
Sozialpädagogen haben Sie auch noch an Bord, aber Sie sagen, die Ehrenamtler, die bestreiten ja eigentlich vieles von den Gesprächen. Woher kommen diese Ehrenamtler? Müssen Sie die suchen oder sind tatsächlich genügend Freiwillige immer da?
Beides. Also wir müssen schon aktiv auf uns aufmerksam machen. Es gibt ja heutzutage viele Möglichkeiten, sich ehrenamtlich zu engagieren, und dann muss man auch also dafür werben und genau aufzeigen, was man erwartet und was man mitbringen muss für dieses Ehrenamt und was man aber auch dafür bekommt. Und das ist eben auch ein Teil hauptamtlicher Aufgabe, dann Öffentlichkeitsarbeit zu machen, Pressearbeit und so weiter. Und dann melden sich aber auch genug Leute.
Es melden sich genug Leute, die dann ja diese Ausbildung auch erstmal mitmachen müssen sozusagen. Aber Sie sagen, die nehmen auch was davon mit. Was nehmen die denn für sich persönlich mit?
Die entwickeln sich selber weiter. Also das ist erstmal so, kann man das sagen, von der Ausbildung und auch später von der Begleitung. Weil unser Ansatz so ist, dass wir, wenn wir geben, immer und wenn wir in Kontakt kommen mit anderen Menschen, die Hilfe suchen, immer auch mit uns selber in Kontakt kommen müssen. Man kann Hilfe nicht so rezeptartig weitergeben, sondern es geht darum, da zu sein und den anderen zu hören und dabei in sich selbst hineinzuhören. Und da kommt man auch in Kontakt mit eigenen Themen und das sagen einfach alle, dass sie sich persönlich weiterentwickeln, immer weiter.
Also man muss definitiv sicher zuhören können, wenn man das macht.
Ja, man muss zuhören können. Aber das Besondere ist eben, mit dem Ohr nach außen und nach innen zuzuhören.
Das klingt für mich sehr spannend, mit dem Ohr gleichzeitig außen und innen zu sein. Das sind die Menschen, die am Telefon sitzen. Wer ruft denn an? Gibt es immer wieder neue Anrufer oder gibt es tatsächlich auch sowas wie Stammanrufer, wo man sagt, die kennt man eigentlich dann schon?
Es gibt beides. Also wir haben Menschen, die einmal anrufen und nie wieder, die das auch sagen. Das sind manchmal Leute, die einfach sich zum ersten Mal trauen, über etwas zu sprechen, die Anonymität des Telefons und den Schutz da nutzen, um Worte zu finden für etwas sehr Schwieriges im Leben, meinetwegen eine Beziehungskrise, Eheproblematik oder auch eine Lebenskrise, suizidale Krisen, die nicht mehr weiter wissen und können. Und auf dem anderen Pol gibt es auch Menschen, die uns über Jahre immer mal wieder anrufen, die einsam sind, die psychische Probleme haben und die eine Alltagsunterstützung suchen. Also nicht eine praktische, die können wir ja nicht geben, aber einfach jemand, der da ist, der zuhört, der sie versteht und wo sie sich im Moment einfach wahrgenommen und angenommen fühlen.
Wie viel Zeit hat man denn für jeden Anrufer? Also für die Anrufer ist es prima, das ist ja kostenfrei, bei der Telefonseelsorge anzurufen. Aber ja, wenn zum Beispiel eben an bestimmten Zeiten, vielleicht wie Weihnachten, viele versuchen anzurufen, sollte ja auch keiner auf eine besetzte Leitung stoßen.
Ja, also einmal muss ich sagen, so die Zeit variiert je nach Anruf. Im Schnitt dauert ein Gespräch so eine halbe Stunde, aber es gibt auch sehr kurze, fünfminütige Gespräche, die sehr kompakt und sehr tiefgehend sind. Und es gibt manchmal Menschen in einer Krise, die man vielleicht über 2 Stunden auch begleitet, bis man wieder loslassen und sie alleine lassen kann. Aber das durchschnittliche Gespräch dauert eine halbe Stunde. Aber, was Sie jetzt gerade sagten, so von wegen besetzter Leitung. Es kann immer mal sein, dass man auf eine besetzte Leitung bei uns stößt, obwohl wir rund um die Uhr besetzt sind und uns auch vernetzt haben mit Nachbarstellen, sodass, wenn man bei uns anruft, und bei anderen ist es genauso, und wir sind im Gespräch, wird automatisch in den Nachbarstädten geguckt, ob da gerade ein Platz frei ist. Also es erhöht die Chance. Aber wir haben, das sehen wir auch an den Statistiken im Hintergrund der Telekom, so viele Anrufversuche, dass wir nicht alle bedienen können gleichzeitig. Und da müssen wir um Geduld bitten, dass jemand es dann nochmal versucht.
Haben Sie denn schon mal jemanden in einer wirklich schwierigen Situation am Telefon gehabt? Eben zum Beispiel, Sie sprachen eben von dem Suizid. Wenn also jemand dran ist, wo man das Gefühl hat, da muss ich jetzt auch länger dranbleiben und vielleicht eben auch 2 Stunden, um da Schlimmeres zu verhindern. Was kann man denn da machen? Also ist man ja auch am Telefon, ja, vielleicht manchmal hilflos.
Ja, das ist jetzt ein großes Thema, was man machen kann. Also wenn ich jetzt eine Lebenskrise nehme, also jemanden, der nicht mehr leben möchte, ist das Wichtigste, dass man, wir sagen, immer in Kontakt kommt. Also, dass man irgendeiner Weise einen Zugang findet zu dem anderen. Das ist auch eine Frage, ob derjenige das noch erlaubt. Aber indem er anruft, sucht er ja auch eine Nähe und noch eine Unterstützung. Und dann ist es wichtig, gut zuzuhören, hinzuhören. Und wenn ich jetzt mal das Beispiel nehme, desjenigen, der nicht mehr leben möchte, oder derjenigen, zu verstehen wirklich, was denn so lebensmüde und überdrüssig macht, was das für eine Verzweiflung ist, und nicht sofort aus Angst, die sozusagen zu beschwichtigen und zu sagen, schauen Sie mal, aber es gibt doch noch und Sie könnten doch und so, sondern das anzunehmen und zu verstehen und dann natürlich trotzdem noch nach Lebensmöglichkeiten und einem Lichtblick zu suchen. So beides.
Also daran merkt man an so einem großen Beispiel, dass es wichtig ist, dass die Ehrenamtler da eben entsprechend ausgebildet sind. Ja. Wir werden gleich über die Weihnachtszeit sprechen, ob das da anders ist als im Rest des Jahres, ob andere Menschen anrufen, ob es andere Themen gibt, ob es typische Themen gibt, das alles gleich hier bei uns in der Domradio-Beratung. Wir sprechen heute in der Domradio-Beratung über die Telefonseelsorge und mit Annelie Bracke, der Leiterin der katholischen Telefonseelsorge in Köln. Wir haben eben drüber gesprochen, wer denn so an der Leitung sitzt und wer anruft. Wer kann denn alles anrufen?
Jeder, der ernsthafte persönliche Sorgen hat, kann bei uns anrufen. Und das müssen nicht nur die ganz großen und lebensbedrohlichen Sorgen und Nöte sein. Also es rufen auch Menschen an, die einfach über Probleme in der Partnerschaft sprechen möchten. Oder Kinder, die oder Jugendliche, die Liebeskummer haben. Oder ein Tier gestorben ist. Oder ja, Probleme mit Freunden oder Mobbing. Natürlich, das sind ja auch ernsthafte Probleme, klar. Aber eben nicht nur die Lebenskrisen. Also man denkt ja bei Telefonseelsorge oft darum, da ruft man an, wenn man nicht mehr leben will oder wenn man überhaupt gar keinen Menschen mehr zum Reden hat, und so ist es nicht.
Also es ist nicht nur die Nummer für die einsamen Menschen, sondern für jeden, der mit seinen Sorgen mal mit jemandem sprechen will, genau. Der nicht so in seinem Umfeld ist.
Genau, also die Chance ist ja, dass man von zu Hause oder unterwegs anrufen kann, dass man anonym bleiben kann und dass man mal ausprobieren kann, Worte zu finden für etwas, was einen gerade bewegt und was man vielleicht sich noch nicht traut, dem Partner oder der Freundin zu erzählen. Und erstmal für sich selber das so sortieren möchte. Das wäre auch eine Möglichkeit, uns dann anzurufen. Aber auch eben, wenn es Dinge sind, wo man keinen hat, mit dem man darüber sprechen kann.
Also diese Möglichkeiten gibt es. Das Ganze ist bundesweit kostenfrei und rund um die Uhr. Also auch wenn man eben nachts plötzlich irgendwie Ängste hat, nicht schlafen kann wegen irgendwelcher Probleme, kann man dann zum Hörer greifen. Und welche Nummer wählt man dann?
Man wählt eine der beiden kostenfreien Nummern. Die eine ist die 0800 111 0111 oder die 0800 111 0222. In den Städten, in denen es zwei Stellen gibt, katholisch-evangelisch, so wie hier in Köln wählt man mit der 222 die katholische, mit der 111 die evangelische. In 60 Städten ist es auch direkt eine ökumenische Stelle, da kann man beide Nummern für die eine Stelle dann wählen. Ja, und wir arbeiten eben auf der Bundesebene auch ökumenisch miteinander.
So, dass Sie eben auch gesagt haben, man wird weiter durchgestellt. Also das heißt, eigentlich spielt es ja auch keine Rolle, ob ich mit meinem Problem in Köln sitze und mit jemandem in München, in Berlin oder in Köln selber spreche, weil es ja eine anonyme Geschichte ist. Das heißt,
ja, ganz so nicht. Also wir haben schon aus dem Festnetz und aus dem Handynetz D1 eine Regionalisierung. Das heißt, uns erreichen da die Anrufe aus dem Umfeld. Das ist insofern wichtig, weil wir bei manchen Gesprächen am Ende auch eine Empfehlung geben oder mal ja einen Rat, vielleicht sich noch weitergehende Hilfe zu suchen, weil wir ja nur ein Gespräch führen können. Zum Beispiel bei einer Eheberatungsstelle vorzusprechen oder Erziehungsberatung oder Sucht. Und da ist es gut, wenn man sich mit den Beratungsstellen oder auch mit den kirchlichen, seelsorglichen Angeboten in der Region auskennt und sagen kann, da, wenn Sie da hingehen, da gibt es eine offene Sprechstunde oder da sind Sie mit dem Thema gut aufgehoben. Deswegen ist es schon so, dass wir überwiegend regionalisierte Anrufe bekommen von einigen Mobilfunkanbietern leider noch nicht.
Wie sehr wird so eine kostenlose Nummer auch missbraucht?
Das ist leider auch der Fall in einem doch spürbaren Umfang. Also so 15-20% der Anrufe sind Scherzanrufe oder nicht oder auch Themen, die bei uns nicht hingehören, also sexualisierte Anrufe zum Beispiel. Aber eben viel auch Kinder und Jugendliche, die sich altersgemäß verständlicherweise mal einen Jux machen, was aber dann am Telefon in der Häufigkeit ziemlich nervt und auch die Leitung blockiert. Deswegen Jungs und Mädels und Jugendliche, bitte lasst es sein. Andere kommen dann nämlich nicht so gut durch,
die ernste Anliegen Hilfe haben. Wirklich genau. Brauchen. Wie reagieren Sie dann auf solche Scherzanrufe? Legen Sie einfach auf?
Also das kommt drauf an, wie der ist. Also wenn jemand, wenn man noch gehört wird, wenn da noch jemand ist, der noch zuhört, dann sagen wir genau das, also der Langeweile und versuchen auch zu erklären, dass es jetzt keinen Sinn macht und die Leitung freigeben sollen für ernste Anrufe. Manchmal verstehen sie es auch. Aber wenn da so eine Clique ist und diese haben sich so richtig angetörnt und sind einfach total albern und wollen jetzt irgendwie Spaß machen, dann hören die nicht zu und dann blockieren wir die Leitung für die auch danach.
Also das ist dann auch möglich, da drauf zu reagieren. Das ist natürlich spannend. Wir wollen gleich in der nächsten halben Stunde mal uns mit dieser Jahreszeit hier beschäftigen. Die dunkle Jahreszeit ist bekanntermaßen auch die, in der mehr Menschen unter Depressionen leiden. Vermutlich werden auch in dieser Jahreszeit mehr Menschen anrufen bei der Telefonseelsorge. Ganz kurz, können Sie das bestätigen?
Nein, das ist nicht so.
Okay, dann sind wir gespannt, was Sie gleich nach den Nachrichten zu erzählen haben. Am Telefon sitzen einfühlsame und verschwiegene Ehrenamtler, die ausgebildet sind und die sich gut vorbereitet haben auf ihre Aufgabe am Telefon. Bei der Telefonseelsorge bundesweit gibt es also viele Menschen, die ehrenamtlich zuhören, ein Ohr haben für die seelische Not anderer Menschen. Und ich habe eben schon überlegt, dass es doch eigentlich an Weihnachten oder in der dunklen Jahreszeit mehr Anrufer geben müsste. Annelie Bracke ist Leiterin der katholischen Telefonseelsorge in Köln. Sie haben mir gesagt, das stimmt gar nicht, das verwundert mich. Mhm.
Also die Zahl der Anrufe verändert sich an den Weihnachtstagen nicht und vor Weihnachten. Es verändern sich ein Stück die Themen. Es gibt auch weiter die ganz normalen Alltagsthemen und Beziehungs- und Lebensthemen, aber es gibt auch weihnachtstypische Themen, die vor und nach und an Weihnachten auftauchen. Aber es sind nicht mehr. Es gibt ja immer so eine Idee, dass Menschen in der trüben und dunklen Jahreszeit eher selber auch niedergeschlagen und trüb sind. Und das stimmt aber für die wirklichen Depressionen nicht. Also da erleben wir auch, also wir können das zwar nicht wirklich diagnostizieren, aber wir erleben, dass zum Beispiel im Frühling bei strahlendstem Wetter Menschen auch anrufen, die gerade im Kontrast merken, dass es ihnen nicht gut geht. Ne? Weil sie dann sehen, andere blühen dann auf und kriegen gute Laune und sie kommen aus dieser Stimmung nicht heraus und das ist dann viel schmerzhafter, wenn man den Kontrast so stark erlebt. Während so in der dunklen Jahreszeit ja auch so ein gewisses Recht besteht, dass man sich mal zurückzieht und ein bisschen melancholisch ist. Und das ist aber was anderes eben als eine wirkliche starke Einsamkeit, Niedergeschlagenheit. Und die ist ja jahreszeitlich und wetterunabhängig. Ist jedenfalls unsere Erfahrung.
Aber es gibt eben Themen an Weihnachten, vor Weihnachten. Welche Themen haben wir denn zum Beispiel diese Woche so möglicherweise?
Also so auf Weihnachten zu gibt es neben den normalen Themen, die wir immer haben, die bleiben auch, natürlich die Fragen, wie wird es wohl an Weihnachten? Also da stellen sich meistens die Fragen im Zusammenhang mit Familie, mit den engsten Beziehungen, die man hat und auch mit einer Frage, wo gehöre ich hin? Also das kann sein, dass eine alte Frau anruft und sich nicht genau weiß, obwohl ihr Sohn sie zu Weihnachten mit der Familie besuchen wird, der hat sich noch nicht gemeldet. Oder da ruft vielleicht ein Kind an, was ein bisschen Angst hat, wie es wird, weil sowieso viel Streit in der Familie ist und wie das dann an Heiligabend sein wird. Oder also ich hatte mal so ganz kurz vor Weihnachten einen Mann, der wo es eine Trennungssituation gab, also sein Sohn lebte bei der Frau und eigentlich wollte man Weihnachten auch getrennt feiern, dann hatte der Sohn aber sehr drum gebeten, dass es doch die Eltern an Heiligabend mal beide zusammenkommen und sie wollten es ihm zuliebe versuchen, aber er war natürlich sehr angespannt, wie es wohl wird.
Also verschiedene Situationen gibt es, dann gibt es ja vielleicht auch Menschen, die einen lieben anderen Menschen verloren haben oder eben die Menschen, die gar keine Verwandten mehr haben, die ganz alleine sind an so einem Tag, da könnte man sagen, die sind immer allein, trotzdem rufen die an?
Ja, also ich habe ja jetzt so ein bisschen erzählt, wie es vor Weihnachten ist. Ne? Also es gibt im Grunde so drei Phasen bei uns immer. Und vor Weihnachten ist eben die Überlegung, wie wird's? Und die gar keinen haben, die machen sich oder sollten sich vielleicht auch Gedanken machen, wie möchte ich diesen Abend gestalten? Es gibt ja Leute, die können auch gut allein sein. Also die können sich's auch schön machen. Die gehen vielleicht in Gottesdienst, wenn ihnen das etwas sagt. Ansonsten verbringen sie mit sich, mit schöner Musik und so weiter den Abend. Aber manche leiden auch darunter, sind vielleicht ungewollt allein, weil eben eine Trennung erfolgt ist oder ein Todesfall in dem Jahr war und sie den Partner durch den Tod verloren haben. Und da ist es ganz wichtig und da stehen wir eben auch gerne Unterstützung, sich zu überlegen, wie tut es mir in diesem Jahr gut, diesen Abend oder diese Tage zu gestalten und das auch bewusst aktiv anzugehen und nicht nur zu warten, dass irgendjemand einen einlädt oder dass es über einen hereinbricht.
Wie spüren und merken Sie am Telefon oder die Mitarbeiter, in welche Richtung das gehen kann? Also inwieweit, also am besten ist es ja, die Idee kommt von dem Anrufer selber. Ja. Oder sagen Sie auch, können Sie sich nicht vorstellen, vielleicht diesmal nicht alleine zu feiern, sondern mit wem könnten Sie denn feiern?
Ja, das sind so verschiedene Phasen in dem Gespräch. Zunächst macht man erstmal keine Vorschläge, sondern hört wirklich zu, fragt vielleicht nach, um zu verstehen, wie die besondere Situation ist. Also wenn man dann spürt, also man kann ja fragen, wie geht es Ihnen denn mit dem Alleinsein? Das ist ja ganz wichtig. Also macht es Ihnen Angst oder ist es vielleicht, hat es auch schöne Seiten? So. Und dann, wenn man das herausgefunden hat und wenn dann der Fall wäre, dass jemand sagt, eigentlich will ich überhaupt gar nicht allein sein, aber ich weiß ja gar nicht, mit wem ich den Abend verbringen soll und die anderen haben ja alle ihre Familie und so weiter, dann könnte man wieder durch Fragen sagen, ja, wer wird Ihnen denn einfallen und was könnten Sie denn für Schritte tun und so weiter. Also man hat so eigene Ideen, die einem vielleicht kommen im Gespräch. Man sagt aber dann so nicht einfach, jetzt machen Sie das mal, weil das kann ja falsch sein, sondern macht mal so Angebote, Anstöße, Gedankenanstöße.
Sie haben also gesagt drei Phasen. Jetzt möchte ich natürlich die anderen auch noch wissen.
Ja, die andere Phase ist dann an Weihnachten selber, wobei da der Heiligabend nochmal was Besonderes ist. Das ist ja so der Tag, wo, glaube ich, alles so ganz besonders ist von der Stimmung her bei uns, wie wir es hier feiern und wo, wenn man sich allein fühlt, die Einsamkeit vielleicht besonders groß ist, aber manchmal auch eine besondere Dichte da ist. Also ich habe schon oft Heiligabend auch Dienst gemacht, auch am Abend selber oder in der Nacht. Das sind meistens in meiner Erinnerung auch sehr besondere Gespräche. Also sind dann eher die Menschen, die auch gewählt haben, allein zu sein oder vielleicht nicht freiwillig sind, aber die sich das gut gestaltet haben und die nochmal so schauen, wo stehe ich jetzt gerade im Leben, was beschäftigt mich, was macht mich gerade sehr traurig oder was war auch schön in diesem Jahr, also so eine Standortbestimmung vielleicht manchmal oder so ein, das sind oft so ruhige Gespräche.
Auch heißt wenn das sie denn auch, sind. Dass vielleicht die Menschen nicht anrufen, um von ihnen eine Lösung zu bekommen, sondern die anrufen, um einfach mit jemandem an diesem Tag zu sprechen überhaupt?
Ja, genau. Also das gibt auch Lösungswünsche und Veränderungswünsche, aber das ist genau das Wesentliche, was Sie gerade so beschrieben haben. Also mal etwas auszusprechen und jemand hört wirklich zu und hat wirklich Zeit. Und das brauchen wir ja eigentlich alle. Also einen Menschen, der uns so wahrnimmt, der auch ruhig mal sagt, also das verstehe ich nicht oder da erlebe ich sie so oder das empfinde ich so, wenn sie mir da sprechen. Also dass man so ein Echo bekommt. Dann fühlt man sich als Mensch. Das braucht man als Mensch.
Wir werden erst noch eine Musik spielen und dann werden wir weiter darauf eingehen, was denn jetzt der dritte Punkt ist. Ich schätze mal, dass es da um die Gespräche nach den Feiertagen geht. Begleitung durch Zuhören und Gespräch kann helfen, die Mauer der Einsamkeit zu durchbrechen. Zum Beispiel gerade an Weihnachten. Wir haben gerade von Annelie Bracke hier von der Telefonseelsorge in Köln gehört, dass Menschen an Heiligabend eben doch eher einsam sind, wenn sie auch anrufen, dass sie das Gespräch suchen. Nach Weihnachten sind die Gespräche also wieder anders. Was sind das dann für Gespräche? Geht es dann um die nicht gelungene Weihnachtsfeier?
Ja. Und das fängt schon in der Nacht des Heiligen Abend an und das fängt schon an Weihnachten auch an, also nach dem ersten Aufeinandertreffen der Familien. Es ist ja so, dass viele Menschen dann doch noch jemanden haben, mit dem sie den Heiligabend verbringen, aber dass die Beziehungen oft auch nicht so gut sind. Also und man ja aber auf der anderen Seite gerade für Weihnachten hohen Erwartungsdruck hat, dass es harmonisch ist, verständlicherweise. Und dass dann aber gerade unter diesem Druck und dieser Stimmung, die vielleicht ein bisschen auch aufgewühlt ist und die Gefühle vielleicht noch stärker werden und die Spannungen. Und dann gibt es Enttäuschungen, dann knallt es, dann gibt es Konflikte, manchmal auch stumme Enttäuschungen, die man dann aber eben erzählen möchte. Also dass es eben doch nicht so war, wie erhofft und gewünscht. Aber es ist ja auch klar, an Heiligabend ist ja die Welt nicht heiler als in dem Jahr.
Wenn man aber jetzt von diesem Erwartungsdruck ausgeht und sagt, jeder weiß es ja eigentlich, dass dann vielleicht alle ein bisschen oder auch beide Seiten angespannt sind, dann frage ich mich, da müsste es doch eigentlich auch vielleicht bei dem einen oder anderen gut klappen, weil man sich dann vielleicht auch ein bisschen bemüht.
Ja, aber die, wo es gut klappt, die rufen uns ja nicht an.
Ja gut, da haben Sie natürlich recht.
Also das war dann zum Beispiel dann vor Weihnachten mal. Also wie gesagt, dieser eine Anruf erinnere ich noch gut, der Vater, der anrief und sagte, also wir werden jetzt zusammen feiern, weil meinem Sohn zuliebe. Und dann haben wir ein bisschen durchgesprochen, also was er dazu beitragen kann, dass bestimmte Themen jetzt nicht gerade an Heiligabend wieder aufkommen oder wenn die aufkommen, dass man wirklich sagt, komm, lassen wir jetzt und nicht heute Abend. Das kann man ja planen und überlegen.
Gibt es dann auch manchmal Feedback, dass jemand anruft und sagt, das hat geklappt, das hat funktioniert?
Also jetzt so, manchmal gibt es Feedback, aber es kommt ja nicht unbedingt auch bei mir an. Das ist ja eben das Besondere, dass wir immer verschiedene Mitarbeiter da haben. Wenn man also eine Gesprächsreihe braucht oder eine Beratung, eine kontinuierliche, dann geht man ja in andere Einrichtungen. Was es aber schon mal gibt, das ist auch typisch für Weihnachten und aber auch an Silvester, dass uns Anrufende anrufen und sagen, ich möchte Ihnen insgesamt als Telefonseelsorge mal Danke sagen. Ich habe dieses Jahr Sie öfter gebraucht und angerufen, es hat mir gut getan, geben Sie es an die Kollegen weiter. Und dann machen wir bei uns einen Aushang ans weiße Brett.
Das ist ja schön. Ein weißes Brett, kein schwarzes. Ja. Das ist auch schön zu hören. Also die Nummer 0800 111 0111 oder die Nummer 0800 1110 und die 222. Die sind bundesweit kostenfrei rund um die Uhr bei der Telefonseelsorge. Jetzt haben wir über die Weihnachtstage gesprochen. Danach normalisiert sich das Ganze oder gibt es dann auch zu Silvester nochmal besondere Themen? So Jahreswechsel, dass vielleicht manche Menschen Revue passieren lassen, was in diesem Jahr nicht so gut gelaufen ist?
Ja, teilweise schon auch. Also da würde ich sagen, am deutlichsten, aber auch an Weihnachten schon, sind das dann Menschen, die wegen den Partner verloren haben zum Beispiel oder ein Kind oder so, also die jemanden verloren haben in dem Jahr. Also an diesen besonderen Tagen denkt man vielleicht nochmal besonders an die. Vielleicht, weil man in den Vorjahren auch dann mit diesen Menschen mal zusammen war, mit dem Partner zum Beispiel. Und weil dann auch die Lücke irgendwie schmerzhafter ist. Und dann haben manchmal Leute auch Angst, schon wieder die Angehörigen oder Freunde damit zu belästigen, in Anführungszeichen. Es ist ja eigentlich keine Belästigung, aber die haben dann manchmal auch eine Scheu, zu viel davon zu sprechen und sind dann ganz froh, wenn sie mit uns einfach nochmal so hinschauen können. Erinnerungen können dann hochkommen, eine Traurigkeit, aber auch vielleicht Dankbarkeit für Schönes, was auch immer.
Was ist das Besondere an diesen Tagen, wenn man am Telefon sitzt und diese Anrufe entgegennimmt? Sie haben es ja oft genug gemacht, Sie sind 20 Jahre dabei.
Ja, also bei mir geht es so, wenn es so Anrufe sind, bei denen es um Wesentliches geht. Also wenn es eben kein Scherz ist oder nur einfach jammern, sondern so wirklich jemand vielleicht eine Not hat oder eine Traurigkeit oder einen Ärger, aber auch wirklich hinschauen möchte, dann finde ich das sehr kostbar. Das finde ich auch im Jahr natürlich. Also das ist, vielleicht hat man selber auch so eine gewisse Weihnachtsstimmung, wenn man dann da sitzt. Also ich kann mal sagen, wir haben ja auch überwiegend Ehrenamtliche, die diesen Dienst Weihnachten machen. Wir machen es dann auch ein bisschen schön in den Diensträumen. Also die sind geschmückt. Wer Weihnachten Dienst macht, kriegt auch ein kleines Päckchen, eine Überraschung. Und irgendwie soll man auch ja so selber ein gutes Gefühl haben, wenn man da sitzt. Und ich glaube aber, die Hauptbelohnung ist, dass man so denkt, ich tue etwas, was jetzt Sinn macht. Und das findet man vielleicht besonders an den Feiertagen auch gut. Also so zu sehen, wenn ich gute Gespräche hatte, auch wenn sie traurig waren, aber wenn sie irgendwie, wenn ich merke, ich konnte was geben, dann gibt einem das selber auch was. Und das ist auch immer im Jahr so, aber an Weihnachten spürt man es vielleicht nochmal besonders, weil man selber auch so das Herz so offen hat.
Dann ist auch ein bisschen mehr, ja, Weihnachten vielleicht für den ein oder anderen Ehrenamtler, sagt Annelie Bracke, die Leiterin der katholischen Telefonseelsorge in Köln. Zu Gast in der Domradio-Beratung noch eine Stunde lang. Sie sind da, wenn Ihnen zum Beispiel nicht nach Feiern zumute ist, wenn Sie sprechen möchten, aber gerade keiner da ist, mit dem Sie drüber reden, wenn Sie Probleme haben und das vielleicht lieber anonym besprechen wollen. Die Telefonseelsorge nicht nur in Köln hat offene Ohren, auch an den Feiertagen rund um die Uhr, Tag und Nacht und das Ganze kostenfrei. Wir sprechen über die Telefonseelsorge jetzt kurz vor Weihnachten hier im Domradio. Ich heiße Dagmar Peters und bin die Moderatorin hier und freue mich, dass Sie zuhören. Die Domradio-Beratung heute mit der Telefonseelsorge. Zu Gast ist Annelie Bracke. Sie ist Leiterin der katholischen Telefonseelsorge in Köln. Wie ist das denn eigentlich, Frau Bracke, wenn Sie jetzt Gespräche haben? Sie haben uns schon beschrieben in der vergangenen Stunde, die können auch mal länger dauern, vielleicht auch mal 2 Stunden. Gibt es denn irgendwann mal auch so einen Punkt, wo Sie sagen, jetzt dreht sich eigentlich alles im Kreis und eigentlich ist jetzt auch irgendwo eine Grenze erreicht, wo das Gespräch zu Ende sein müsste? Können Sie das einfordern oder sind Sie wirklich einfach da, so wie man sich das vorstellt, Telefonseelsorge, die hören einem zu, auch stundenlang?
Telefonseelsorge hört zu, aber stundenlang ist die ganz große Ausnahme. Also das geht nur, wenn es wirklich ganz, ganz dringend dramatisch ist. Also dieses ein Gespräch aktiv auch beenden, gehört ganz klar zum Repertoire auch dessen, was man können muss bei der Telefonseelsorge. Das kann man auch lernen. Und das widerspricht nicht dem Zuhören und dem Dasein. Also das kann sein, dass man wirklich ein Thema oder etwas sehr beleuchtet hat von verschiedenen Seiten. Und dann, dass man sagt, so, jetzt lassen wir es mal so stehen. Es ist noch nicht zum Ende gekommen vielleicht. Es hat noch keine Lösung gefunden. Das geht ja auch nicht bei allen Lebensthemen so schnell. Aber für jetzt ist es genug und ich möchte jetzt gerne beenden. Ich schlage das dann zum Beispiel erstmal vor, aber ich würde es auch dann machen. Also ich wissen, es gibt Menschen, die würden gern einfach 2-3 Stunden reden, weil sie sich alleine fühlen und damit die Zeit überbrücken möchten. Die Themen sind dann gar nicht so wichtig. Und dann kann ich das natürlich ansprechen und sagen, wissen Sie, also kann es sein, dass es darum geht, dass Sie jetzt nicht allein sein können. Manchmal sagen die auch ja. Also das ist so nicht so schön, wenn Sie jetzt aufhören. Dann schauen wir nochmal, was geht denn dann, wenn wir jetzt das Gespräch beendet haben, wie können Sie dann gut für sich sorgen? Aber man muss es auch so aushalten. Wir können diese grundsätzlichen Lücken ja nicht füllen. Also wir können das mal benennen und anerkennen, dass es auch schwer ist, einsam zu sein. Aber wir können nicht die Partner sein, die den Vormittag dann ausfüllen, diese Einsamkeit. Das ist das eine, wo man auch wirklich Grenzen setzen muss. Wir können dann sagen, Sie dürfen gerne wieder anrufen, aber für den Moment, jetzt nach der Viertelstunde oder halben Stunde, möchte ich es jetzt so stehen lassen. Man muss sich, glaube ich, auch klar machen, dass wir nicht die Welt retten. Also, dass wir einen Moment da sein können und dann wieder weitergehen müssen. Dann gibt es auch Grenzen, die man setzen muss, wenn jemand übergriffig ist. Das kann sein, wenn jemand einen anschreit oder beleidigt oder beschimpft. Und da sagen wir auch sehr klar, in diesem Ton möchte ich nicht, dass Sie mit mir reden. Das ist auch sehr hilfreich für Anrufende. Manche merken dann erst, was sie gerade machen. Und das ist ja gut, wenn sie mal ein Gegenüber kriegen. Das sind ja oft Leute, die schon noch wenig Sozialbeziehungen haben, weil ja alle von denen genervt sind. Aber es die anderen vielleicht nur sehr schroff dann weggehen und gar nichts mehr sagen, verständlicherweise. Und wir können noch sagen, also ich bin bereit, mit ihnen zu sprechen, aber nur, wenn sie einen anderen Ton haben.
Punkt. Funktioniert das denn oder manchmal eskaliert das auch?
Also unterschiedlich. Manche merken dann, hups, ja, und tut mir leid. Und ich bin halt gerade so geladen und dann kann man ja auch darüber sprechen, was gerade los ist. Aber die merken das dann und ändern was. Und bei andere sind dann beleidigt. Es gibt auch ziemliche Ansprüche an Telefonseelsorge. Also weil unser Angebot ja rund um die Uhr ist und kostenfrei und so weiter. Sie müssen mir aber jetzt zuhören. Und dafür sind Sie doch da und Sie müssen das alles aushalten. Und das bringen wir den Mitarbeitern auch bei. Das müssen die nicht. Also wir bieten ein ernsthaftes Gegenüber und Kontakt an, aber nicht jemand, der sich manipulieren und beschimpfen lässt oder der sozusagen der nur etwas über sich ergehen lässt, sondern das meinte ich vorhin, da müssen wir vielleicht nochmal in Ruhe drüber sprechen, mit diesem auch nach innen hören. Also ich bin gegenüber und ich stelle mich zur Verfügung, aber ich spüre dabei auch, wo sind meine eigenen Grenzen. Und das brauchen Menschen auch. Die brauchen auch ein Gegenüber, die selber gut für sich sorgt. Und das tun wir auch am Telefon. Und da muss man eben manchmal auch begrenzen.
Sie haben eben gesagt, sowas kann man lernen, aber sicherlich ist es auch schwierig. Es gibt sicherlich auch Menschen, die lassen sich nicht am Telefon in Anführungszeichen abwürgen.
Ja, aber dann beenden wir das Gespräch. Also es gibt tatsächlich ganz selten mal eine Situation, dass jemand nicht mal zuhört, wenn ich sage, könnten wir jetzt vielleicht zum Schluss kommen, und über mich hinwegredet. Und dann kündige ich das zweimal an und dass ich dann das Gespräch gleich beenden werde und dann lege ich auf. Das muss man aber auch lernen, tatsächlich. Das ist aber zum Glück jetzt die Ausnahme. Also meistens kann man auch miteinander ein Ende finden.
Das ist ja auch natürlich wünschenswert. Man soll sich am Telefon nicht auch noch streiten. Genau. Es geht ja darum, eigentlich den Menschen zu helfen, zuzuhören. Aber es ist auch natürlich die Frage, wie viel Nähe lässt man dazu oder beziehungsweise wie viel nimmt man von solchen Gesprächen nachher auch mit nach Hause, beziehungsweise auch kann man das lernen, wenn man als Ehrenamtler da sitzt. Darüber sprechen wir gleich. Die Telefonseelsorge hat ein offenes Ohr für die Menschen mit Not. Aber die Frage ist natürlich auch, wie ist das eigentlich, wie sehr nehmen solche Schicksale einfach auch mit, die man da zu hören bekommt, für diejenigen, die dort arbeiten? Sie selber sind seit 20 Jahren dabei. Inwieweit kann man irgendwann auch sich ein bisschen abgrenzen und distanzieren, damit man nicht nachher selber sehr, ja, deprimiert nach Hause geht nach getaner Arbeit?
Also das, wie man nach Hause geht, das hängt von der jeweiligen Schicht auch ab und den Gesprächen, das ist schon unterschiedlich. Also es muss einen ja berühren. Also wenn man jetzt ganz dicke Haut hätte und abgeschottet ist, dann kann man die Arbeit, glaube ich, nicht mehr machen oder ist nur genervt. Also man lässt es schon an sich heran. Aber bei mir ist das so, und ich glaube bei allen, die schon eine Weile dabei sind, dass es dann in dem Augenblick so ist. Dann hat man ja auch noch die Übergabe, man wird dann abgelöst und erzählt es, glaube ich, dann nochmal zum Beispiel, was einen besonders beschäftigt hat. Und meistens kann man es dann so hinter sich lassen, auch in den Räumen lassen, so innerlich irgendwie, und geht nach Hause und seinen anderen Alltag wieder. Es kommt dann aber auch auf die Gespräche an, die man hatte. Also bei mir ist es so, dass zum Beispiel so Anrufe von Kindern, die sehr Schlimmes erleben, mich schon noch länger beschäftigen. Oder überhaupt auch von Menschen, die sehr verzweifelt sind. Manchmal gehe ich auch dann in den Dom und stecke eine Kerze für die an und übergebe die so innerlich, dass ich so denke, also ich habe die noch ein Stück im Herzen, aber ich möchte die, also irgendwie glaube ich auch, dass jemand anders für sie noch mitsorgt und dass ich die dann auch abgeben und loslassen kann. Das ist so eine Möglichkeit auch. Genau. Und dann hängt es auch mit der Erfahrung ab. Also wenn man noch nicht so lange dabei ist, geht es vielleicht einem noch länger nach, wie bei denen, die schon Erfahrung haben. Und man hat ja dann auch diese kollegialen Gruppen, also Supervisionsgruppen, wo man die Fälle, die einem wirklich sehr beschäftigen, wo man auch merkt, irgendwas, vielleicht habe ich es auch nicht richtig gemacht oder das hat mich total erschüttert. Ich bin selber überrascht darüber, dass man da nochmal hinguckt, gemeinsam mit einer Fachkraft auch und mit den anderen ehrenamtlichen Kollegen.
Hat es das schon gegeben, dass Sie mal jemanden zurückgerufen haben, weil Sie noch eine Idee zum Problem hatten oder zur Verhaltensweise?
Meinen
oder?
Sie jetzt einen Anrufer? Mhm. Das geht gar nicht, weil alle Anrufenden sind für uns auch anonym und die Rufnummern sind automatisch unterdrückt. Wir können nie sehen, wer bei uns anruft. Das ist automatisch eingestellt von der Telekom so. So, deswegen rufen wir nicht zurück.
Genau, weil ich dachte jetzt gerade, wenn Sie im Team nachher nochmal drüber sprechen und überlegen, habe ich da was falsch gemacht, ob man dann irgendwie auch nochmal sagen kann, Mensch, dem hätte ich gerne noch das oder das mitgegeben.
Also wenn das Menschen sind, die uns öfter anrufen, dann weiß man es ja für die nächste Begegnung. Und ansonsten lernt man ja aus jedem Gespräch für andere Gespräche. Es ist ja auch ein grundsätzliches Lernen, nicht nur für das eine. Also was natürlich stimmt, das spricht die Frage natürlich auch an, man muss bei dieser Arbeit mit so einer Offenheit leben können, was man oft nicht, fast nie weiß, wie es weitergeht mit dem Anrufenden oder der Anrufenden, dass man sich selber entwickelt und verändern kann, aber das eine Gespräch ist das eine Gespräch, das muss man dann so stehen lassen, in der Unvollkommenheit, die es hatte. Das ist aber auch eine gute Lebensübung, glaube ich.
Warum?
Ja, weil man ja nie die Dinge perfekt machen kann. Und dass der Augenblick immer zählt.
Annelie Bracke, Leiterin der Telefonseelsorge hier in Köln. Wir sagen nochmal die Nummer schon mal für diejenigen, die einfach vielleicht auch das Bedürfnis haben oder wo das Bedürfnis vielleicht in den Tagen jetzt noch kommt. 0800 111 0111 oder dieselbe Nummer, nur hinten drei andere Zahlen, nämlich dreimal die 2. 0800 111 0222. Die Nummer der Telefonseelsorge ist bundesweit kostenfrei rund um die Uhr. Ehrenamtler gibt es viele, die bei der Telefonseelsorge sitzen und ja, ihr Ohr leihen und die werden ausgebildet, hat uns Annelie Bracke eben schon erklärt, die Leiterin der katholischen Telefonseelsorge in Köln. Aber wie werden die ausgebildet? Sie haben gesagt, ein Jahr lang gibt es Fortbildungen.
Das ist auch bundesweit so, dass es also mindestens ein Jahr lang gibt. Die Ausbildung findet immer in einer Gruppe statt von 10 bis 12 Teilnehmern, weil man miteinander am besten lernt, wie man eben miteinander umgeht und wie es mit den Gefühlen und Beziehungen und so weiter ist. Und bei uns ist es so, aber in den meisten anderen Stellen auch, dass man zunächst sogenannte Selbsterfahrung macht. Das heißt, man beschäftigt sich mit den eigenen Themen im Leben, mit den eigenen Gefühlen, mit eigenen Krisen, schaut da nochmal hin, weil diese Themen auch am Telefon, wenn andere davon erzählen, immer mit berührt werden. Dann spricht man natürlich am Telefon nicht von sich und sagt auch nicht, das kenne ich und ich hätte es so gemacht. Aber man muss wissen, was dann anklingt, sonst ist man blockiert im Gespräch. Und gleichzeitig kann man ja auch in diesem, wenn alle erzählen, wie die eigenen Krisen waren oder die eigene Partnerschaft, kann man ja schon mal lernen und üben, wie gehe ich damit um, wenn jemand anders von sich was erzählt, wie frage ich nach, wie gebe ich Feedback und so weiter. Das ist ein Teil. Dann gibt es einen Teil, der wirklich Gesprächsführung ist, also dass man lernt, wie man Gespräche beginnt, wie man gut nachfragt, wie man beendet, wie man Grenzen setzt, wie man in Krisengesprächen reagiert. Da gibt es auch Techniken, also Möglichkeiten, die man beachten sollte. Und man bekommt ein paar Informationen. Das geht aber dann auch während der späteren Mitarbeit immer noch weiter, dass man auch ein bisschen was lernt über Depressionen, über psychische Erkrankung, über Krisen. Ja, so, das ist also die Ausbildung. Man wird dann im zweiten Abschnitt der Ausbildung auch selber am Telefon eingeführt und begleitet von erfahrenen Mitarbeitern. Also es ist eine sehr engmaschige Ausbildung, mindestens 130 Zeitstunden und man durch das Lernen miteinander wächst man auch sehr zusammen. Das ist auch, glaube ich, ein Teil, wo die Gemeinschaft dann entsteht, ne? Weil das ja verschiedene Menschen verschiedenen Alters sind, die sich sehr vertrauensvoll mit im Laufe der Zeit dann öffnen und mit ihren Themen auseinandersetzen und das ist eigentlich sehr wertvoll. Nach der Ausbildung bekommt man dann alle 2 Wochen oder alle 4 Wochen, je nach Stelle, Supervision, also wo man eben sich weiter trifft in diesen Gruppen und unter fachlicher Leitung nochmal schaut, wie kann man sich weiterentwickeln in den Gesprächen am Telefon.
Dann entstehen vermutlich auch Fragen aus der Erfahrung raus.
Genau, dann bringt man Fragen von Gesprächen mit, die nicht gut geklappt haben oder die im Ärger endeten und wo man guckt, hätte das auch anders gehen können und so weiter. Oder Themen, die einen sehr mitgenommen haben, dass man ein bisschen guckt, was war das denn? Was hat das in mir angerührt? Das ist dieser Blick nach innen, ne? Und was ist passiert mit mir und dem Anrufer? Was war zwischen uns? Und dann lernt man halt für die späteren Gespräche. Und die dritte Säule sind dann regelmäßige Fortbildungsangebote. Da holen wir meist auch nochmal Fachreferenten, die uns was erzählen über Suchterkrankungen, über Depressionen. Aber auch, wir hatten jetzt eine Fortbildung mit einem Experten über virtuelle Welten. Also was passiert heute im Internet? Wir haben ja auch viele ältere Mitarbeiter oder auch ich kenne jetzt nicht alles, was es da so gibt. Die Anrufenden leben aber auch in diesen Welten, beschäftigen sich mit Facebook und Twitter und was weiß ich. Und um sich da mal ein bisschen auszukennen, haben wir dazu eine Fortbildung gemacht zum Beispiel. Die war ganz spannend. Ja, das sind so.
Aus welchen Beweggründen melden sich die jungen bis alten Menschen, Sie haben ja gesagt von 20 bis 80, bei Ihnen, um diesen Job zu machen?
Also es gibt eigentlich 2 Motivationen, die altersübergreifend da sind. Das eine ist wirklich der Wunsch zu helfen, für andere da zu sein, etwas zu geben, manchmal weil man sich selber beschenkt fühlt im Leben oder weil man selber auch schwere Zeiten hinter sich hat und irgendwas zurückgeben möchte, so, oder weil man eine berufliche Tätigkeit hat, die ganz anders ist, technischer Beruf, Dienstleistung, Ingenieur, Journalismus und so und nochmal in einer anderen Seite auch eine Begabung bei sich spürt, eine soziale Begabung, die man auch leben möchte. Das ist so der eine Teil. Und der andere ist, dass die Leute auch inzwischen wissen, dass sie bei uns eine gute Ausbildung und Begleitung bekommen und auch ahnen oder wissen, dass sie davon selber profitieren und sich persönlich weiterentwickeln können. und eine gute Gemeinschaft finden bei der Telefonseelsorge, wo diese Entwicklung gemeinsam passiert.
Wie viele Stunden muss man denn mindestens machen, wenn man ehrenamtlich bei Ihnen arbeitet?
Also da bringt man monatlich 12 bis 15 Stunden auf, also etwa 12 Stunden am Telefon, 12, 13. Und dann kommt ja hinzu noch die Stunden für Supervision, für Fortbildung oder sowas. Und man muss auch Nachtdienste machen, das ist wichtig. Also wir haben auch ältere Bewerber, die können gerne auch kommen, aber Nachtdienste gehören bei Jung und Alt mit dazu, weil wir das ja auch zur Verfügung stellen müssen.
Weil es muss abgedeckt werden. Das heißt, genau. Das heißt, dann hat man die komplette Nacht.
Die Nacht dauert im Moment bei uns von 11 Uhr abends bis 8 Uhr morgens, 9 Stunden. Man macht mal Pausen auch. Also wir hängen schon mal aus. Man kann nicht 9 Stunden rund um die Uhr permanent im Gespräch sein. Da muss man auch mal eine Stunde Pause machen. Wir haben ja dann diese Weiterleitung, dass dann die anderen Stellen im Dienst sind.
Aber da sitzt auch wahrscheinlich nicht nachts nur einer, ne? Da sitzen vielleicht auch zwei Kollegen oder
Nein,
drei?
Nein, also pro Stelle sitzt einer da. Aber wir haben ja das Netz, also dann sitzen vielleicht insgesamt 3 oder 4 da. Und dann kann mal einer Pause machen. Aber in einer Einrichtung sitzt einer. Wissen Sie, wir haben ja 24 Stunden an 365 Tagen. Das ist ja viel mehr, als normale Dienststellen besetzt sind. Und um das überwiegend ehrenamtlich zu besetzen, braucht man ja schon sowieso 60 bis 100 Ehrenamtliche. Und dann gibt es ja auch mal Schwankungen. Also es kann nicht jeder immer so viel machen oder so. Und um da wirklich alles zu besetzen, sind wir schon froh, wenn wir dann einfach besetzt haben.
Kommen denn nachts auch viele Anrufe?
Ja, kommen auch viele. Also wir müssen nachts so ein bisschen sortieren. Also, dass wir überhaupt nachts da sind, hat damit zu tun, dass wir für Krisen nachts da sein wollen, weil wirkliche ernste Krisen kann man nicht auf den Tag verschieben. Es rufen aber auch Leute an, die Themen besprechen wollen, die ihnen jetzt nachts einfallen, die vielleicht auch wichtig sind, aber nicht unbedingt die Nachtzeit brauchen. Und die verweisen wir auch auf den Tag, weil wir dann fitter sind und weil wir nachts die Leitung frei halten wollen für Krisengespräche.
Sagt Annelie Bracke von der Telefonseelsorge in Köln. Eine halbe Stunde haben wir noch über dieses Thema zu sprechen. Vielleicht steht Ihnen die erste Weihnachtsfeier nach der Trennung bevor oder Sie haben vielleicht keinen Verwandten, keinen Angehörigen mehr. Es ist vielleicht jemand verstorben aus Ihrer Mitte und Sie haben so ein bisschen Sorge, wie wird eigentlich Weihnachten werden? Dann ist möglicherweise die Telefonseelsorge der richtige Ansprechpartner. Annelie Bracke ist zu Gast, Leiterin der katholischen Telefonseelsorge in Köln. Frau Bracke, können Sie denn jetzt Tipps oder Anregungen dazu geben, wie man vielleicht in solchen verschiedenen schwierigen Familiensituationen oder Situationen, in denen ein Mensch sein kann, sich jetzt damit schon mal vorher beschäftigt, damit man vielleicht eben nicht in so ein schwarzes Loch fällt am Weihnachtstag und ja, vielleicht es auch schafft, sich darauf vorzubereiten?
Also natürlich kann man Gefühle nicht vollkommen steuern, wie es einem dann geht, aber man kann einen guten Rahmen schaffen und das ist eigentlich so der rote Faden und der Rat, den ich geben würde, dass man sich, wenn es geht, vorher gut überlegt, in welchen Rahmen man feiern möchte und was einem selber gut tut. Natürlich unter Einbezug der anderen, die auch da sind, aber letztlich muss man ja selber gucken, dass es stimmig ist, denn sonst trägt man seinen Missmut ja auch in die Gemeinschaft rein. Also das könnte jetzt zum Beispiel heißen, dass jemand, der allein lebt, überlegt, kann ich auch gut alleine sein und wie mache ich es mir gut und schön, was brauche ich dazu? Oder sich mit anderen zusammen zu tun und die mal anzusprechen, die auch allein sind. Oder durchaus auch mal Familien zu fragen, wenn es befreundete Familien sind, ob man vielleicht auch gemeinsam feiert. Manchmal freuen sich auch Familien, wenn es mal ein bisschen geöffnet wird, der Kreis. Aber dass man doch aktiv sich Gedanken macht, das würde ich einfach raten. Oder da, wo es jetzt wo Spannungen zu erwarten sind, sagen wir mal bei Familien, die nur an Weihnachten zusammenkommen, getrennt lebenden Elternpaaren oder so, dass man wirklich versucht, wenn es geht, abzusprechen als Erwachsene vorher, welche Themen man auch verschieben kann. Die Probleme laufen einem ja nicht davon und dass man auf bestimmte Reizwörter und Reizthemen nicht sofort einsteigen muss, sondern die vielleicht verschieben kann.
Was vermutlich schwierig ist, weil das sind ja die Dinge, die eben ja viele Menschen aus der Bahn geworfen haben, wo man das nicht im Griff hat, wo man vielleicht eben wirklich sagt, da gehe ich hoch wie eine Rakete, wenn ich da jetzt plötzlich schon wieder angegriffen werde in irgendetwas.
Ja, das wird man auch nicht komplett verhindern können. Also das ist nur das, was man versuchen kann. Ne? Also wenn ich jetzt mal das Bild von der Rakete aufgreife, also wenn ich so die Silvesterraketen zünde, die kann man nicht mehr in ihrem Lauf aufhalten. Aber man kann ja gucken, wo sie stehen, also dass sie möglicherweise dann keinen Schaden anrichten. Also wenn ich weiß, auf bestimmte Themen reagiere ich allergisch vielleicht auch zu Recht und wahrscheinlich kommen auch wieder bestimmte Spitzen von irgendjemand, dass man sich vielleicht, also dass man vielleicht kurz und knapp sagt, dass man das jetzt nicht hören will. Also man muss ja nicht alles über sich ergehen lassen, aber nicht in ein Riesenthema da einsteigt, sondern die Rakete dann irgendwie woanders hochgeht. So. Also es geht schon, und man muss sich manchmal abgrenzen. Es geht nicht darum, dass man heile Welt macht an Heiligabend oder an Weihnachten. Also, aber man kann sich ja auch überlegen, bei welchen Dingen, also wann gehe ich, wie lange bleibe ich überhaupt oder bei welchen Themen sage ich auch einfach ganz klar, du, da möchte ich heute Abend nicht drüber sprechen. Punkt.
Dann muss das von der anderen Seite aber auch akzeptiert werden.
Ja, dann muss ich mir Plan B überlegen, wenn es gar nicht akzeptiert wird, ob ich dann mal den Raum verlasse.
Wichtig ist aber schon mal, dass Sie sagen, dass man sich vorher Gedanken machen kann, wie man in bestimmten Situationen vielleicht reagiert, die vielleicht so abschätzbar sind. Ist aber nicht auch manchmal die Gefahr da, dass wir zu sehr vorher überlegen, wie es denn werden wird und dadurch automatisch irgendwie eine Situation auch ein bisschen forcieren?
Ja, also Sie hatten mich ja jetzt gefragt, was man sich überlegen kann, und natürlich, man kann nicht alles überlegen und muss es auch nicht. Also gut wäre bestenfalls, wenn man in der Situation ein gutes Gespür für sich selber hat und man merkt, wann brauche ich mal ein bisschen Luft, wann muss ich mal irgendwie auf die Terrasse gehen und eine rauchen oder mal um die Häuser und ein bisschen runterkommen wieder oder mit wem habe ich es auch gut. Man kann das nicht alles steuern, das ist so. Also da manchmal muss man auch einfach durch, und außerdem kann das ja auch schön werden. Also das, was ich vorhin gesagt habe, das bezog sich nur darauf, wenn man weiß, es sind hochbrisante Konflikte im Raum, die kennt jeder, und man muss aber aus irgendeinem Grund trotzdem zusammen sein, ne? Dann, dass man sich dann das vorher überlegt.
Das heißt, man kann also schon, bevor man zum Hörer greift, möglicherweise selber das ein bisschen so steuern, dass der Abend doch ganz schön wird, indem man sich das plant, dass man sich schön macht. Wenn man alleine ist und jetzt niemanden findet, der mit einem feiert, und man hat das Bedürfnis eigentlich nach Gesprächen, nach Kontakt, gibt es da noch andere Ideen Ihrerseits?
Ja, also eben, manche rufen uns dann an, um einfach über das, was sie bewegt, gerade sprechen zu wollen. An Heiligabend, wenn man es vorher nicht überlegt hat, kann man wahrscheinlich Freunde nicht so gut anrufen. Also dann wäre es besser, man verabredet sich vorher. Obwohl, gut, es gibt inzwischen ja auch ganz unromantische und unreligiöse Partys an Weihnachten. Also wenn einem das liegt, kann man da ja auch hingehen, ne? Also da gibt es ja die verschiedensten Möglichkeiten. So ein bisschen planen muss man es vielleicht. Was man nicht planen kann, da haben Sie recht, sind die Gefühle, die entstehen. Gefühle kommen und gehen, da kann man nur gucken, dass man in dem Moment gut reagiert. Und ich würde wirklich auch raten, also die Grundsatzthemen nicht unbedingt an diesen Tagen zu besprechen, wenn es sich vermeiden lässt und wenn die anderen auch drauf eingehen.
Also das heißt, Themen, an denen man immer wieder hängen bleibt, Themen, über die man immer wieder streitet, sollte man versuchen auszuklammern.
Ja, oder wenn sie kommen, zu sagen, ja, das kennen wir ja und wir müssen da nochmal drüber reden, aber jetzt im Moment vielleicht nicht.
In der Hoffnung, dass der Gegenpart das dann auch so akzeptiert und sieht. Ansonsten sind Sie ja von der Telefonseelsorge da sitzen halt auch dort mit offenen Ohren an den Feiertagen. Wir werden gleich nochmal die Telefonnummer sagen und noch so ein paar Eckdaten, damit auch alle Bescheid wissen, die das Bedürfnis vielleicht haben, die vielleicht dann doch von ihren Gefühlen so überwältigt werden, dass sie ein offenes Ohr brauchen. Manchmal tut es einfach gut, über Probleme mit jemandem zu reden. Manchmal hat man aber niemanden, mit dem man drüber reden kann, oder vielleicht niemanden, mit dem man drüber reden möchte, weil vielleicht man einfach mal jemanden haben möchte am Telefon oder im Gespräch, der die anderen Menschen, über die man da redet, gar nicht kennt und vorurteilsfrei an die Sache rangeht. So jemand kann dann vielleicht bei der Telefonseelsorge anrufen, zum Beispiel eben auch an den Weihnachtsfeiertagen, wenn es denn besonders einsam ist. Ich frage mich nur, Annelie Bracke ist Leiterin der katholischen Telefonseelsorge in Köln. Frau Bracke, ob dann nicht die ganzen Mitarbeiter, die an solchen Tagen da sind, hinterher mit einer sehr deprimierten Stimmung dann nach Hause kommen?
Ja, ich habe auch schon gedacht, gerade haben wir ja über die ganz schwierigen und streitigen Fragen gesprochen, dass es sehr negativ klingt und anstrengend. Das ist es aber nicht nur. Also ich glaube, sonst würden die Mitarbeiter auch nicht jahrelang weit bei uns mitmachen, wenn es irgendwie letztlich nur deprimierend wäre oder sich freiwillig für Weihnachtsdienste melden. So ein Gespräch, natürlich rufen nur Menschen an, die in irgendeiner Form eine Sorge haben oder etwas, was sie sehr bewegt. Es ist aber auch, kann auch sehr beglückend sein und sehr viel Freude machen, wenn man dann merkt, wie jemand im Gespräch zu sich findet und irgendwie etwas mehr von sich versteht oder spürt oder eine neue Perspektive oder einen neuen Blickwinkel findet. Und das gibt einem dann selber auch was. Oft bedanken sich dann die Leute auch am Ende des Gesprächs, aber auch ohne, dass das ausgesprochen wird, ist das dann das sehr berührend und schön sein. Also auch wenn man jetzt nicht die ganzen Lebensprobleme des Menschen dann lösen kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Weihnachtsgespräche denke, da erinnere ich mich an einen vor Jahren auch, den ich aber jetzt noch eben erinnere, weil es ein so bewegendes Gespräch war. Da hatte tatsächlich jemand in dem Jahr seine Frau verloren und wollte am Heiligabend selber gerne alleine sein, obwohl er auch Einladungen zu Freunden hatte, wollte aber einfach mehr Raum haben, um diesem Gefühl auch nachzugehen. Und das war gar nicht nur schlimm. Also natürlich war der traurig und ich habe dem auch zugehört und er konnte erzählen, wie das ist, jetzt allein zu sein und wie sich das anfühlt, hat dann aber auch erzählt, was auch schön war mit der Frau und die schönen Seiten nochmal so hervorgeholt. Und es war in dem, wie es war, dann gut. Also das war so versöhnlich trotzdem und das ist dann nicht deprimierend. Also da hat mich der Anrufer auch an etwas teilhaben lassen und das ist auch ein Geschenk für mich dann.
Das heißt, Sie haben das Vertrauen des Gegenübers sozusagen gewonnen. Es macht es natürlich einfacher, die Anonymität, aber das ist tatsächlich auch noch so eine Sache, die ich mich eben mal gefragt habe. Die müssen ja auch irgend so eine Hürde überwinden und auch zu jemand Fremden plötzlich Vertrauen zu haben und so ganz private Dinge zu erzählen, ist sicher auch nicht immer leicht.
Also die Erfahrung ist, dass es erstaunlich schnell geht. Also ich glaube, das hat wirklich mit dem zu tun, dass man anonym bleiben kann, dass man auch nicht gesehen wird und dass man auch von einer vertrauten Umgebung anrufen kann und ja weiß, wenn mir diese Mitarbeiterin da nicht passt, dann lege ich einfach wieder auf oder beende. Ich habe ja ganz viele Möglichkeiten.
Das heißt, die sagen in der Regel auch keine Namen?
Nein, 80% nicht und die anderen Namen werden wir aber auch gar nicht registrieren. Die meisten bleiben anonym. Und es ist wirklich erstaunlich, dass es oft ganz schnell zum Wesentlichen geht, die Menschen oft sehr ehrlich und sehr direkt sind, auch vielleicht anders als in anderen Beratungsprozessen, wo man es sich langsam herantastet, weil man ja auch nicht so geschützt ist. Bei uns ist man durch das Medium sehr geschützt und man kann sich auch als Telefonseelsorger viel trauen, also Dinge zu fragen und gut, der andere entscheidet immer noch, ob er antworten will. Aber ich erlebe mich da auch sehr direkt, ne, weil ja diese Schutzmöglichkeit der Anonymität da ist. Und dann kann man manchmal in einem Gespräch auf sehr wesentliche Themen kommen.
Sie sind da, wenn Ihnen zum Beispiel nicht nach Feiern zumute ist, die Telefonseelsorge. Bundesweit kostenfrei rund um die Uhr mit folgenden Nummern, die 0800 111 0111 oder die 0800 111 0222. Es gibt auch eine Internetseite telefonseelsorge.de, das ist die bundesweite und dann gibt es noch telefonseelsorge-köln.de. Was erfährt man dort, Frau Bracke?
Also da steht natürlich ganz viel, wie wir arbeiten, wie wir ausbilden, wer bei uns anruft. Und wenn sich jemand jetzt, nachdem er zugehört hat, für die oder er oder sie für eine ehrenamtliche Mitarbeit interessiert, gibt es auf der bundesweiten Seite auch Kontaktadressen zu allen 105 Telefonseelsorgen bundesweit. Da kann man schauen auf einer Karte, wo ist die nächstgelegene und mal anfragen, wenn man sich für eine Ausbildung interessiert. In unserer Stelle beginnen wir gerade einen Kurs, da sind wir gerade belegt, aber nächstes Jahr, also 2015 dann wieder.
Genau, aber es gibt eben immer mal sicherlich wieder Stellen, wo Menschen gebraucht werden, die da ehrenamtlich eben auch sitzen und zuhören. Die werden ausgebildet, haben wir im Laufe der Sendung gehört. Und das kann also sehr spannend sein. Dann muss ich jetzt einfach hoffen, dass möglichst viele schon sich einfach beim Zuhören überlegt haben, wie sie sich aufs Weihnachtsfest vorbereiten können, damit sie nicht nachher deprimierter sitzen, sondern dass sie schöne Feiertage haben. Ich wünsche Ihnen, Frau Bracke, dass Sie in den Diensten, die Sie vorher noch haben, auch einen Nachtdienst, gute Gespräche haben mit Ihren Anrufern, Anruferinnen und danke ganz herzlich fürs Kommen hier in die Beratung.
Ja, ich danke auch.
Annelie Bracke ist Leiterin der katholischen Telefonseelsorge in Köln. Die Telefonseelsorge hat ein Ohr für Menschen mit seelischer Not, auch an den Feiertagen rund um die Uhr. Ich heiße Dagmar Peters, verabschiede mich für heute und danke fürs Zuhören.